Gehe in das Gefängnis. Begib dich direkt dorthin. Geh nicht über los. Ziehe keine 4000 Mark ein. Sie können sich sicherlich erinnern, ich habe diese Ereigniskarte beim letzten Mal gezogen. Aber wenn ich schon ins Gefängnis gehe, dann nehme ich sie mit.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Ich gestehe, als ich diese Ereigniskarte gezogen hatte, mit dem Auftrag, direkt ins Gefängnis zu gehen, da habe ich zuerst an das Gedicht von Rilke gedacht. Sie kennen das sicherlich, der Panther. Und vor allem diese eine Zeile. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Darüber, wie Menschen ins Gefängnis kommen, gibt es unzählige Bücher und viele Filme. Aber darüber, wie sie den Weg wieder herausschaffen, zurück in das soziale Gefüge der Gesellschaft, dazu ist mir nicht viel bekannt. Der rein fachliche Begriff hierzu heißt Resozialisierung. Und da hatte ich sofort den zweiten Gedanken. Wie gelingt Resozialisierung eigentlich? Gibt es da nachhaltige Prozesse? Gibt es da wirksame Strategien? Wie professionalisiert ist das Feld? Vor welchen Hürden, Hindernissen steht die Resozialisierung in Deutschland und wie ist der Forschungsstand dazu? Oder um mit Rilke zu fragen, wie sieht die Welt aus hinter 1000 Stäben? Ich wage heute den interdisziplinären Blick über den Tellerrand und durch die Gitterstäbe. Sie wissen ja, wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen, die Rehabilitation unterstützt Menschen durch geeignete Strategien und Interventionen bei ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, vor allem dem Arbeitsleben, jetzt aus der Perspektive der Rentenversicherung gesprochen. Das heißt, die Zielgruppe ist eine völlig andere. Diesen Vergleich ziehen wir hier nicht. Und darum geht's auch nicht. Aber das grundsätzliche Ziel, Teilhabe zu gewährleisten, das verbindet Rehabilitation und Resozialisierung irgendwie. In beiden Systemen arbeiten Expertinnen und Experten daran, das zu realisieren bei Menschen. Gibt es da Schnittmengen? Stellt man sich vielleicht auch ähnliche Fragen? Ich möchte lernen und habe mir für dieses realitätsnahe Experiment, und es ist wirklich ein Experiment, die Gefängnispsychologin Dr. Gilda Giebel eingeladen, die 6 Jahre in der Sicherheitsverwahrung gearbeitet und gerade das Buch Triebhaft veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Frau Giebel. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, ich freue mich.
Eine Frage vorweg. Was haben Sie eigentlich gedacht, als wir Sie zu realitätsnah eingeladen haben?
Also, ich war überrascht, weil ich gar nicht wusste, dass es einen Podcast gibt, der realitätsnah heißt und von der Deutschen Rentenversicherung ist. Fand ich total cool. Und dann habe ich mir den erstmal angehört und dann habe ich gedacht, okay, und wo komme ich da jetzt ins Spiel? Also, wo ist da die Schnittmenge? Und dann hatten wir ja schon auch ein Vorgespräch und ich fand das sehr sympathisch und habe gedacht, mache ich auf jeden Fall mit. Also, ich habe mich sehr gefreut.
Verstehen Sie die Schnittmenge?
Noch nicht ganz, aber das heißt schon nach dem Vorgespräch ein bisschen besser. Ja. Und ich glaube, nach dem Gespräch heute vielleicht vollends. Ja.
Wir werden sehen. Diese nächste Frage stelle ich eigentlich jedem meiner Gäste. Und bei Ihnen ist es besonders interessant zu hören, was Sie darauf antworten. Wie stellen Sie sich eigentlich anderen Menschen so im beruflichen Kontext vor?
Also auf Partys zum Beispiel, wenn ich keinen kenne, habe ich einfach gesagt, wie ich heiße. Und dann sage ich meistens, ich bin Psychologin. Und je nach Mensch, Typ Mensch, kommen dann verschiedene Reaktionen. Manche sind dann selbst in Therapie und die denken dann auch immer gleich so im Therapiesetting und erzählen dann eben, warum sie gerade in Therapie sind und wie sie sich so fühlen. Und das bleibt dann auch meistens in der Schiene. Und bei manchen erzähle ich dann aber auch, wo ich genau arbeite, wenn die fragen. Und dann sage ich eben in der Sicherungsverwahrung, viele kennen das vielleicht gar nicht, ne? Und dann erkläre ich ihnen, dass ich mit sehr gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftätern arbeite und versuche, die weniger gefährlich zu machen.
Mhm. Und wie reagiert man, wenn Sie über diese Zeit sprechen, über diese Sicherungsverwahrung? Was ist da so eine typische Reaktion?
Also erstmal Erstaunen und große Augen und ein interessierter Gesichtsausdruck. Und die fragen dann ganz viel dazu, vor allem auch zu meiner eigenen Sicherheit, wie die gewährleistet ist und auch wie diese Männer so sind. Und manchmal bildet sich dann sogar eine richtige Traube um mich, weil viele sehr interessiert sind an dem Thema. Aber es gibt auch Menschen, wo ich zum Beispiel jetzt auch mein Buch vorgestellt habe für eine Party und einen Caterer gesucht habe, die Frau nach dem Buch gefragt, um was es geht. Und die hat dann nicht mal den Zettel in die Hand nehmen wollen, das ist ein Flyer mit meinem Buch, weil sie das so unangenehm fand und so große Angst hatte vor dem Thema und gar nicht in Berührung damit kommen wollte. Also es ist sehr unterschiedlich.
Wir haben auch viele Fragen zu Ihrem Job allerdings. Und nehmen Sie uns vielleicht mal mit zu Ihrem Arbeitsplatz in der Sicherungsverwahrung. Wir wollen da ja lernen. Vielleicht erzählen Sie kurz, wer kommt dorthin. Wie arbeiten Sie dort eigentlich? Wie ist das aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also in die Sicherungsverwahrung kommen nur Menschen, die wiederholt Straftaten begangen haben, und zwar sehr gefährliche Straftaten, Gewalt- und Sexualstraftaten, und die somit nicht aus ihren Fehlern gelernt haben. Und irgendwann kann ein Richter sagen, du bist so gefährlich, du musst, nachdem du jetzt die erneute Haftstrafe bekommst von, sagen wir mal, 6 Jahren, im Anschluss daran in die Einrichtung zum Vollzug der Sicherungsverwahrung gehen, um dort Therapie zu machen, weil du zu gefährlich bist, um in die Gesellschaft wieder integriert zu werden oder dort zu leben. Du musst erstmal deine Gefährlichkeit reduzieren und deswegen musst du eben nach der Haftstrafe in dieses Haus gehen.
Und da kommen Sie ja ins Spiel, ja, mit der Therapie. Und ja, wie läuft das da ab?
Genau, wenn die Haftstrafe dann verbüßt wurde und der Sicherungsverwahrte die Sicherungsverwahrung nicht abwenden konnte, der hätte ja auch schon eine Strafhafttherapie machen können und dann hätte ein Gutachter sagen können, okay, Gefährlichkeit ist reduziert, der darf jetzt entlassen werden. Also das heißt, zu mir kommen schon auch nur Menschen, die das nicht geschafft haben und die besonders gefährlich sind. Die ziehen dann in dieses Haus, haben da erstmal Vergünstigungen. Also die haben einfach ein größeres Zimmer, ist auch moderner eingerichtet, weil das meistens neu gebaut wurde nach dem neuen Sicherungsverwahrtengesetz. Dann haben die auch einen eigenen Nassbereich, ist ein Wohngruppenvollzug, da haben die wie so eine WG, kann man sagen, eine gemeinsame Küche. Und dann gibt es ganz viele Therapieangebote, weil ja der Auftrag eben da besteht, dass sie eben nicht mehr so gefährlich sein sollen. Und da gibt es dann so eine Anbindung an den Sozialdienst und an den psychologischen Dienst. Und Sozialdienst sind eben Sozialarbeiter, da haben sie eben einmal die Woche 50-minütiges Gespräch und dann beim Psychologen auch, der dann eben Therapie macht. Dann gibt es ganz viele Freizeitgruppen, es gibt einen Freistundenhof, die können auch Beschäftigung nachgehen. Es gibt so einen Therapiebereich, da können die töpfern oder zum Beispiel Fahrräder reparieren und können die sich auch entscheiden und sagen, ich mache nochmal eine Ausbildung und gehe in die Betriebe dort von der JVA oder ich arbeite eben normal in der JVA in der Polsterei oder in der Bäckerei, so etwas zum Beispiel.
Und Ihr Ziel ist es ja eigentlich, die Menschen wieder ins, in Anführungsstrichen, normale Leben zu reintegrieren. Sie nennen das Resozialisieren, also wieder in die Gesellschaft zu bringen. Sie haben da ein Team, Sie haben schon darüber gesprochen, SozialarbeiterInnen und Sie als PsychologInnen sind da dabei. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie als Team dann an dem Fall dran? Hat er einen festen Therapieplan? Gibt es da auch Entwicklungsgespräche? Wie lange läuft sowas ab? Mhm.
Also es sind nicht nur die Sozialarbeiter und die Psychologen involviert in der Therapie, sondern auch der allgemeine Vollzugsdienst, den man sozusagen, wo die Menschen in der Dienstkleidung, die man vielleicht kennt, also die sind nicht in der Sicherungsverwahrung nicht dazu da, eben die Türen auf und zu schließen, wie es sonst so ist, und für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, sondern sie sind, das nennt sich Milieutherapie. Das heißt, sie wirken auch positiv auf die Sicherungsverwahrten ein. Das heißt, die machen mal ein Stationsfrühstück oder da nehmen die dann auch dran teil. Oder der Sicherungsverwahrte schüttet mal sein Herz aus und redet mit denen. Also sie sollen auch schon eine Beziehung zu denen aufbauen. Mhm. Und dann kommen natürlich Sozialdienst und psychologischer Dienst obendrauf. Wenn jetzt so ein Sicherungsverwahrter bei uns ankommt, gibt es erstmal eine Eingangsdiagnostik. Die macht dann der Therapeut und der Sozialdienst fertigt auch so ein Vollzugsplan erstmal an, wo dann alle Ziele erstmal vereinbart werden. Woran muss derjenige denn arbeiten? Was hat er eigentlich für ein Problem? Mhm. Und dann wird auch schon eine Prognose erstellt. Also eine Sozialprognose, eine Kriminalprognose, eine Behandlungsprognose. Man schaut einfach, kann der sich überhaupt einlassen auf so ein Gespräch? Kann man zu dem überhaupt eine Beziehung aufbauen? Weil das ist immer so der Grundstock. Mhm. So, und das wird denen dann auch vorgestellt in der ersten Vollzugsplanungskonferenz. Die findet dann alle halbe Jahre statt und man schaut einfach, wie sich derjenige entwickelt. Ob der gut in der Therapie mitmacht, weil er muss auch nicht zu uns kommen. Also der kann auch genauso gut in der Sicherungsverwahrung
da leben bleiben.
Genau.
Wie viel Prozent schaffen es denn zurück? Also haben Sie da eine Zahl?
Das ist gar nicht so leicht, das zu benennen, weil weil es sehr, sehr langwierig ist.
Das ist mir schon klar, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich habe in den 6 Jahren eine Person entlassen.
Okay. Und wie viel waren da,
kann ich mir
das vorstellen, wie viel sind da gleichzeitig?
Vielleicht so 20 Klienten.
Okay. Und einer ist raus, sozusagen.
Ja,
genau. Okay, also 5% wären das dann bei Ihnen sozusagen, eine 5%
genau,
Erfolgsquote.
Ja.
Woran mache ich fest, ob ich jemanden entlasse ins normale Leben? Haben Sie eine Entscheidung? Sagen Sie, ja, der ist jetzt normal, der hat die letzten Wochen mit mir, das war alles easy und so. Oder gibt es da ein objektiviertes Verfahren?
Genau, also man begleitet den Verwahrten ja über einen ganz langen Zeitraum. Mhm. Man hat ja eben, wie gesagt, diese Therapieziele. Das heißt, erstmal muss es diesen Beziehungsaufbau geben, dann gibt es ja bestimmte Therapieziele, die erreicht werden sollten. Ganz wichtig ist in dem Bereich in der Sicherungsverwahrung auch, dass die Männer über ihre Straftaten sprechen. Mhm. Dass man dann auch den Deliktmechanismus herausfindet. Das heißt, herausfindet, warum hat dieser Mensch mit dieser Persönlichkeit die Straftaten in dieser Form begangen und welche Bedürfnisse wollte er damit befriedigen und wie kann er die vielleicht auf andere Art und Weise auch befriedigen. Dann ist es natürlich auch mal begleitend wichtig, dass die Drogen abstinent sind, dass sie keinen Alkohol trinken. Das klingt jetzt so selbstverständlich, aber in der Sicherungsverwahrung kann man auch Drogen mit einbringen und konsumieren. Und das stellt man eben sicher, dass sie es nicht tun, weil man kontrolliert das, indem man Urinkontrollen regelmäßig abnimmt. Das heißt, wenn die Person sich eine Zeit lang angepasst zeigt, sich auch nicht irgendwie in einen Streit verwickelt, nicht auf einmal irgendwo Pornografie, Kinder versteckt hält in seinem Zimmer, das wird ja auch alles kontrolliert, und auch in der Therapie gut mitmacht, auch seine Straftaten bespricht, auch über seine Sexualität spricht, jetzt im Sinne, also wenn es um einen Sexualstraftäter geht, und vielleicht auch noch je nach Fall eine triebdämpfende Medikation einnimmt, dann kann man anfangen, langsam rauszulockern. Also die bekommen auch regelmäßig Ausführungen, am Anfang viermal im Jahr.
Ach, das wird ausprobiert sozusagen? Ja, unter, genau. Unter Kontrolle, schätze ich, also mit Begleitung dann auch.
Ja. Auch wenn die nicht mitmachen in der Therapie und gar nicht zu den Gesprächen gehen, bekommen die mindestens also 4 Ausführungen im Jahr, wo sie mit 2 Bediensteten irgendwo in der Stadt unterwegs sind, ihre Eltern besuchen, zu ihrem Anwalt gehen. Mhm. Am Anfang ist da bei der allerersten Ausführung die Kontrolle noch sehr hoch, da sind sie sogar gefesselt. Sind die Vollzugsbediensteten immer in ziviler Kleidung. Und auch ohne Fesselung. Mhm. Und dann der nächste Schritt ist, dass sie nur mit einem rausgehen. Das ist aber schon riskanter, weil wenn dann der Bedienstete auf Toilette muss, muss er natürlich sicherstellen, dass er noch da steht.
Und das müssen Sie dann entscheiden, welches Stadium, welche Stufe erlaubt ist, oder?
Ich entscheide persönlich, also ich war tatsächlich für diese, wir nannten das Reduzierungsprüfungen oder so eine Art Lockerungsprüfung, zuständig, und zwar immer von dem Schritt von 2 Bediensteten auf einen. Mhm. Und das habe ich nie für meine eigenen Klienten gemacht, sondern immer für andere, weil sonst wäre ich ja auch so ein bisschen befangen.
Natürlich.
Genau, und da musste ich immer Flucht- und Missbrauchsgefahr prüfen.
Also Sie mussten sozusagen prüfen, inwiefern jemand wahrscheinlich nicht rückfällig wird, wenn er rausgeht. Irgendwann geht es ja weiter.
Genau, das nächste ist, da muss man einen Gutachter hinzuziehen.
Ah.
Der nächste Schritt, das nennt sich Begleitausgänge. Das heißt, da kann ich dann zum Beispiel als Psychologin mitgehen oder ein Sozialarbeiter oder es gibt ja auch Vollzugshelfer zum Beispiel oder eine sehr vertrauenswürdige Freundin, Angehörige. Dann müssen wir einen externen Gutachter bestellen oder Gutachterin. Und die schätzt dann ein, wie sieht es denn aus mit Lockerung? Was kann man demjenigen denn zumuten? Die macht so eine Art Prognosegutachten. Wie wahrscheinlich ist das, dass der das jetzt missbraucht? Und können wir diese Schritte gehen? Und wie sollten wir die ausgestalten? Mit welchen Zielen? Man kann, soll ja nicht einfach sagen, der steht vorm Gefängnistor. Ja,
und geht tschüss.
Und tschüss, ja. Genau. Sondern es muss ja immer, und das macht ja auch der Sozialdienst sehr gut, es werden immer Ziele abgesprochen. Macht er zum Beispiel jetzt eine... geht er in eine Freizeitgruppe, geht er zur Arbeit irgendwo draußen und Probearbeiten.
Also so eine Art Entlassmanagement. Also
ja.
Wir haben sowas Ähnliches auch. Also es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, aber man nennt das Entlassmanagement, der Übergang sozusagen aus der Einrichtung, Institution ins Leben, in Arbeit und Berufsleben. Ja, interessant. Und bei dieser Begutachtung, ist es eine rein externe Begutachtung oder hat derjenige auch ein Mitspracherecht? Darf der auch was sagen? So nach dem Motto, da hat die mich völlig falsch eingeschätzt. Das ist, kann man da irgendwie Widerspruch gegen einlegen?
Also die Untergebrachten freuen sich natürlich schon immer, wenn wir das Gutachten dann anregen. Ist ja auch immer was sehr teuer ist und wo wir immer eher vorsichtig sind und sagen, na, vielleicht ist er noch nicht so weit. Und das heißt, wenn dann endlich der Gutachter kommt, dann ist das ja passiert in seinem Sinne meistens. Ne? Weil wir denken, ach, der ist jetzt so weit, dass er vielleicht gelockert werden könnte. Und dann sind sie meistens schon motiviert, da mitzuwirken und zu den Gesprächen zu gehen. Aber sie könnten auch sagen, nein, ich möchte nicht mit denen reden. Bitte machen Sie das dann auf Aktenbasis. Dann
erstellt oder wenn das Ergebnis vielleicht nicht so toll ist.
Ja, das ist leider oft der Fall, dass die noch...
Und können die dann dagegen Einspruch erheben, sagen, ich will eine andere Gutachterin, die war irgendwie befangen oder so?
Das können die natürlich probieren. Die haben natürlich auch horrende Anwaltskosten.
Oder?
Ja, die haben ja immer Anwälte.
Ja.
Und die können dann da auch gegen vorgehen. Also das ist auch oft passiert. Ich hatte auch einen Klienten, der wurde eine Psychopathie diagnostiziert. Und das hat er zum ersten Mal gehört. Und da war dann richtig, richtig sauer. Hat sich eine sehr teure, sehr gute Anwältin geholt. Und ich war dann auch, also ich habe die auch zu Anhörungen begleitet, weil ich ja auch mein Statement da, also meine Aussagen muss, wie sich derjenige macht. Und die Anwältin ist massiv gegen den Gutachter vorgegangen und hat eben angezweifelt, dass da wirklich eine Therapie, eine Psychopathie vorliegt und hat auch das ganze Konstrukt hinterfragt. Ne?
Okay.
Also es kommt dann immer auf den Anwalt an, wo der dann da ansetzt. Aber man kann natürlich Geld und Zeit investieren und dagegen vorgehen. Es war in dem Fall jetzt nicht so erfolgreich, weil das Gutachten sehr gut formuliert war und auf wissenschaftlichen Standards beruhte.
Ja, ein spannendes Arbeitsfeld. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt sind wir jetzt nach einem positiven Gutachten. Die Menschen werden dann sozusagen entlassen sofort und dann findet dann... Nee?
Also das Prognosegutachten, das ist auch wieder, das ist alles auf ganz lange Zeit angelegt.
Alles gut, aber irgendwann darf die Person ja dann mal raus.
Genau, also sie wird dann, man guckt eben, wie sie sich so entwickelt, wenn sie jetzt alleine auch mal irgendwann rausgeht. Wenn sie auch vielleicht mal übers Wochenende wegbleibt oder über Nacht oder eine Probe wohnen macht, da sind wir ja immer noch angebunden. Also da kommt dann immer wieder zurück und dann erzählt er, wie es war und wie es ihm geht.
Ambulant dann? Also da kommt dann ambulant rein oder wie läuft das?
Also es gibt auch noch einen offenen Vollzug von der Sicherungsverwahrung, das gibt es auch. Dann haben die so ein vorgelagertes Haus, wo alles ein bisschen freier ist. Aber in der Phase, wo der noch nicht entlassen ist, ist der bei uns nicht ambulant, sondern der schläft nachts noch meistens. Das sind dann Ausnahmen, diese Probewohn-Sachen zum Beispiel. Also dieses mal ein Wochenende irgendwo sein.
Und gibt es auch Probearbeiten?
Ja, Probearbeiten auch. Ja.
Okay. Und findet man bestimmt viele Arbeitgeber, oder? Die sowas mitmachen? Das muss ja auch argumentiert werden. Also da müssen Sie bestimmt hin oder die Sozialarbeiterin und muss das ja erstmal auch kommunizieren. Weil also wer ist das? Was ist das für jemand?
Ja, also es ist so, dass die meisten Männer schon sehr alt sind, wenn sie entlassen sind und vielleicht gar nicht mehr unbedingt arbeiten.
Gar nicht mehr im Arbeitsleben stehen.
Arbeitsleben stehen oder auch nur, auch sie haben ja auch einen harten Lebensstil geführt, ne? Haben vielleicht auch Einschränkungen gesundheitlicher Natur und können gar nicht voll arbeiten. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich immer für eine Entlassung gut, wenn die irgendwie angebunden sind an der Arbeitsstelle. Und es gab einen Fall bei demjenigen, der jetzt auch entlassen wurde, den ich mit entlassen habe, der war auch gesundheitlich angeschlagen, konnte eigentlich gar nicht mehr so arbeiten, aber der hat immer noch so ein paar Stunden in der Woche gearbeitet. Der war in so einer religiösen Gemeinschaft, die haben sich sehr für ihn eingesetzt. Mhm. Und darüber hat er auch einen Job bekommen. Das heißt, wenn man es schafft, sich auch ein Umfeld draußen aufzubauen, ein prosoziales, was ja für die meisten gar nicht so leicht ist, weil sie nur Leute aus einem Milieu kennen, sage ich mal, dann schenken die anderen ihnen auch viel Vertrauen. Also dann sagen die zum Beispiel, gerade so kirchliche Gemeinden sind ja dann sehr offen und sagen, okay, der hat das und das gemacht, aber er ist ja jetzt schon 20 Jahre in Haft gewesen. Er hat zu Gott gefunden und er will sich verbessern und wir unterstützen ihn. Ne? Mhm. Also sowas gibt es auch. Muss man natürlich auch Glück haben und vielleicht auch Social Skills und dann, das ist aber nicht so häufig.
Ja, mal ein anderes Thema. Also wir kommen ja hier, es ist ein Wissenschaftspodcast. Jetzt kommen wir mal zum Thema Forschung. Gibt es Forschung zu dem Themenfeld? Gibt es Untersuchungen dazu? Weiß man, was da wirksam ist, was weniger gut funktioniert?
Ja, also zu Strafgefangenen und Rückfälligkeit gibt es ganz viel Forschung. Sicherungsverwahrung ist ein sehr spezielles Feld. Das gibt es jetzt ja auch erstmal nur so in Deutschland. Ganz viele Studien sind ja aus Amerika und Kanada vor allem. Und das jetzt zu erforschen, wie wirksam Therapie in der Sicherungsverwahrung ist, ist methodisch gar nicht so leicht.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Weil man müsste ja, um das methodisch sauber zu machen, die wenigen Sicherungsverwahrten, die wir haben, gut, in ganz Deutschland sind es 600, in zwei Gruppen einteilen, Kontrollgruppe, Experimentalgruppe, eine bekommt eine tolle Behandlung, die andere nicht und das ist ja ethisch schon mal verwerflich, ne? Und zufällig zugewiesen und dann müsste man auf einen Tag X alle entlassen und gucken nach 3, 5, 7, 10 Jahren, wer wird rückfällig und wer wird nicht.
Okay, dieses Forschungsdesign stelle ich mir jetzt lieber nicht vor. Aber man könnte sich ja vorstellen, wie unterschiedliche Formen von Therapie auf sie wirken. Also inwiefern, wenn man eine ganz spezifische Form der psychologischen Therapie verwendet, ob man eher für bestimmte Ziele erreicht, als wenn man eine andere Form verwendet oder so. Aber sowas gibt es da auch nicht.
Doch, das gibt es schon. Aber ich meine, das Feld in der Sicherungsverwahrung ist so hart, weil es sind sogenannte Hangtäter, die sind in der Persönlichkeit schon so ausgeprägt in ihrer Gefährlichkeit, dass er schon in der Vergangenheit ganz, ganz viel nicht funktioniert hat. Also die haben ja schon in Strafhaft teilweise Therapie gehabt und sind trotzdem rückfällig geworden. Es ist schon sehr, sehr verfestigt. Und wir hatten eher den Ansatz, dass wir sehr viel kreativ versucht haben anzubieten. Tiergestützte Therapie, systemische Therapie. Also nicht nur diese drei gängigen Therapieverfahren, die wir in Deutschland haben. Jetzt haben wir ja noch die systemische dazu, also vier. Sondern man
in der Psychologie meinen
Sie? In der Psychologie jetzt, genau. Aber es ist immer Kriminaltherapie letztlich. Es geht nicht darum, dass sie sich wieder top gut fühlen und sich super gesund fühlen, sondern es geht darum, die Gefährlichkeit zu reduzieren.
Das heißt, im normalen, sage ich mal, Vollzug im Gefängnis finden auch solche Therapien statt?
Ja. Genau, da kommen noch welche hin, die bessere Chancen haben. Ne? Gibt es den kriminologischen Dienst, der dazu auch Forschung macht. Es gibt ja Forschungsprojekte an Universitäten, die zum Beispiel dann die Sicherungsverwahrung evaluieren oder eben verschiedene Therapieverfahren evaluieren. Auch in der Charité gibt es so eine forensische Tagung, die im Juni immer stattfindet. Da kann man dann sich die neuesten Ergebnisse mal anschauen. Sicherungsverwahrung oder auch Therapie von Psychopathen, die ja sehr häufig in der Sicherungsverwahrung vertreten sind, ist immer...
Das ist eine kleine Gruppe, wahrscheinlich nicht so.
Aber okay. Die sind eigentlich schwer behandelbar. Die können nur durch wirkliche Einsicht, eigene Einsicht davon wegkommen, aber sie sind ja meistens gar nicht so wirklich motiviert.
Und Sie, haben Sie sich so weitergebildet? Sind Sie auch zu solchen Kongressen gefahren? Und
genau.
Haben sich dann auch...
Ja, zur Juni-Tagung öfters. Dann gibt es auch so ein Vernetzungstreffen von der Sicherungsverwahrung in ganz Deutschland.
Ah, wie so eine Art Supervision?
Eine Supervision haben wir auch. Also okay. Es gab, das wurde für das Team angeboten, einmal eine Teamsupervision, weil es ja ganz viel darum geht, dass sich die Mitarbeiter miteinander gut verstehen und dass es da die Verwahrten keinen Keil reintreiben. Und aber auch Fallsupervision, das heißt, wir konnten dann Fälle vorstellen, zusammen mit dem Sozialarbeiter und dann uns ja beraten lassen, was können wir jetzt noch mit dem machen? Wie sollten wir jetzt weiter vorgehen? Das sind ja schon relativ aussichtslose Fälle oder schwierige Fälle.
Und es dauert halt auch lange, muss man sagen. Sie hatten jetzt einen Fall nur in den 6 Jahren. Aber nochmal zurück zu den Vernetzungstreffen. Was machen Sie da mit den Kolleginnen aus anderen Sicherungsverwahrungen?
Die haben meistens also Schwerpunkte, über die sie sprechen. Vielleicht haben sie auch eigene Forschungsprojekte, die sie vorstellen. Mhm. Oder zum Beispiel bestimmte Therapiemethoden, die sie vorstellen. Mhm. Oder es gibt auch so Prinzipien, nach denen wir arbeiten. Es gibt schon mal, zum Beispiel das R&R-Prinzip ist bekannt oder Good Life Model. Das ist das, was ich erklärt habe, was damit zu tun hat, die Bedürfnisse der Person zu identifizieren und dann zu gucken, wie können sie diese Güter erreichen, ohne straffällig zu werden. Also der Vollzug investiert da, Justizvollzug investiert da auch Geld und lädt zum Beispiel Tony Ward, der das erfunden hat, aus Neuseeland ein, um dann den Mitarbeitern im Vollzug zu ermöglichen, dieses Konzept zu erlernen. Und das ist auch sehr praxisbezogen. Mhm. Also dann nimmt man Beispielfälle und schaut sich an, okay, was war eben das primäre Bedürfnis dieser Person? Und was können wir jetzt auch im Vollzug noch, wo die Möglichkeiten ja eingeschränkt sind, dazu beitragen, dass er seine Kreativität zum Beispiel, die er hat, ausleben kann. Was können wir denen anbieten und wie können wir das mit seinem Risiko verbinden, dass er das dann reduziert? Also solche Sachen. Solche Fortbildungen gibt es häufig. Okay. Ne, auch ganz häufig zu Prognoseinstrumenten, weil es ist ja nicht so leicht, überhaupt eine Kriminalprognose oder eine Rückfallprognose zu erstellen.
Das erscheint mir somit das Schwierigste an der ganzen Geschichte, weil das entscheidet ja über Wohl und Wehe, wobei Wehe da relativ dramatisch sein kann. Also insofern, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Haben Sie da, also ich kann mir das mal richtig gar nicht richtig vorstellen. Also wir haben bei uns in unserem Feld auch Begutachtungen, Gutachten. Ne? Da geht es in der Regel darum, welches Restleistungsvermögen hat eine Person, schafft die Person es noch auf diesem Arbeitsplatz tätig zu sein oder nicht. Und da gibt es natürlich so eine Art objektivierte Kriterien oder auch Assessments, Tests, die man einsetzen kann, sodass das so ein bisschen unabhängig von der begutachtenden Person ist. Gibt es sowas da auch?
Ja. Wie gesagt, da haben die Kanadier viel zu geforscht. Die haben einfach sehr, sehr viele Inhaftierte. Da haben sie verschiedenste Merkmale zu denen erhoben. Also welche, die auch leicht zu erheben sind. So zum Beispiel Alter oder Geschlecht des Opfers bei Sexualstraftaten. Also ganz, ganz verschieden. Also alles, was man so aufnehmen kann, ohne vielleicht jetzt gleich so einen Hintergrund zu haben, wissenschaftlich, mit was das zusammenhängen könnte. Dann hat man die entlassen. Also die wurden ja eh am Tag X entlassen. Und hat nach bestimmten Zeitspannen immer geschaut, wer wurde rückfällig.
Ah, so eine Art Prognosemodell entwickelt.
Ja, genau. Und dann hat man einfach geschaut, welche Merkmale korrelieren denn da mit der Rückfälligkeit.
Und wie hoch war die Quote korrekt erkannter auf Basis dieser Information?
Also zum Beispiel bei Sexualstraftätern ist es so, dass in etwa 43% innerhalb von 6 Jahren rückfällig werden, aber nicht unbedingt mit einem Sexualdelikt. Das kann auch was, ein Betäubungsmitteldelikt sein. Die eigentlichen Sexualdelikte, so dann wieder eine Vergewaltigung, so ist relativ niedrig, so mit 4%.
Nee, ich meine, kann man diese Fälle mit den Daten, die man vorher erhoben hat, gut vorhersagen?
Also man hat ja dann die ganzen Kriterien ermittelt und hat das dann statistisch ausgewertet und hat daraus dann ein Instrument entwickelt und gesagt, okay, ganz oft ist es so, Alter zum Beispiel ist ein Faktor. Ne? Mit zunehmendem Alter wird man weniger gefährlich.
Ach,
okay. Das sind nur so Beispiele. Man kann natürlich noch ganz viele andere, zum Beispiel, ob jemand schon mal mindestens 2 Jahre lang in einer Beziehung gelebt hat, dann ist es prognostisch günstig. Wenn er das nicht geschafft hat, ist es prognostisch ungünstig, weil dann ist es wahrscheinlich nur eine konfundierte Variable damit, ob jemand überhaupt so beziehungsfähig ist als Mensch oder Bindungen eingeht. Ne? Aber sowas, ganz harte Kriterien testet man und das hat man dann in so einem Instrument, zum Beispiel nennt sich das WEAG oder ZOAG, verwertet und dann kann man wirklich, das kann jeder, da braucht man auch kein Psychologe für sein, wenn man die Akten hat und die Informationen hat, kann man das ganz leicht durchscrollen.
Kann ja ein Algorithmus quasi eigentlich automatisch machen.
Genau.
Dann wird der WEAG-Score ausgegeben.
Genau, also wird der ausgegeben und dann sagt man nicht, okay, derjenige hat jetzt eine Rückfallwahrscheinlichkeit von X, sondern eine Person aus der Normstichprobe mit dem gleichen Profil wurde zu so und so viel Prozent rückfällig nach 3 oder 5 Jahren.
Und daraus schließe ich als Expertin dann, Herr so und so, kann oder kann nicht.
Ja, aber es ist natürlich ein bisschen fies, weil das sind ja teilweise Eigenschaften oder Merkmale, die er nicht mehr ändern kann. Also er kann ja jetzt durch Therapie nicht mehr das Geschlecht seines Opfers ändern oder sein Alter. Ne? Das heißt, ich habe nur statische Variablen, die ich abfrage, was ja irgendwie unfair ist, weil er macht ja auch Therapie. Das heißt, man das muss
also
dann
so eine Grundwahrscheinlichkeit, die er einfach mitbringt.
Ja. Genau, okay. So kann man das verstehen, so eine Grundwahrscheinlichkeit.
Und das heißt, Sie versuchen das dann sozusagen zu ändern oder ins Positive zu kehren, unter anderem mit der entsprechenden Therapie.
Genau, mit Therapie. Um das auch prognostisch zu berücksichtigen, gibt es auch noch andere Instrumente. Es nennt sich strukturiertes klinisches Urteil, wo man dann systematisch so erfasst, ja gut, und wie macht er in der Behandlung mit? Und was hat er sich, wie hat sich das schon verbessert? Nimmt er noch Drogen? Wie ist die Einstellung auf seine, Hinblick auf seine Opfer? Solche Dinge, ne? Ist er motiviert insgesamt? Und das sind dann diese Variablen, Risikofaktoren, also dynamische, und die müssen dann auch mit einbezogen werden. Also es ist mal eine Kombination.
Mal eine andere Frage. So als Außenstehender muss man ja dem System gegenüber auch immer mal wieder so ein bisschen kritisch sein. Und was würden Sie denken, was läuft denn momentan noch nicht so gut? Wo sehen Sie da Optimierungspotenzial? Was würden Sie selbst vielleicht noch verbessern?
Genau. Es war ja leider so, dass die Männer, die da in der Sicherungsverwahrung ankamen, schon ziemlich alt waren. Also alt ist übertrieben, aber 50 aufwärts. Ich hatte auch mal jemanden, der war um die 30, aber auch jemanden, der war 85. Ne? Und die bekommen jetzt so viel ganz intensive Therapie mit zwei Gesprächen wöchentlich. Das ist ja schon richtig gut, auch der Schlüssel, der Betreuungsschlüssel. Da finde ich, dann wäre es schon schön, wenn man ein bisschen eher schon angesetzt hätte, am besten in der Jugend. Ich meine, ich habe noch nicht im Jugendstrafvollzug gearbeitet, da wird wahrscheinlich auch sehr viel an Therapie gewährleistet. Ne? Aber dass man vielleicht immer mehr früher ansetzt, finde ich, das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Vielleicht da noch bessere Betreuungsschlüssel angibt. Obwohl man ja andererseits auch sagen muss, dass bei Psychopathen auch nicht wirklich viel hilft. Ne? Aber vielleicht ja doch, man sollte die Hoffnung ja nicht aufgeben.
Wir sprechen ja hier über Resozialisierung im Allgemeinen. Ja. Sie sind jetzt im Feld der Sicherungsverwahrung, aber es gibt ja, haben Sie ja gesagt, im Gefängnis auch ähnliche Therapien.
Ja.
Da sind die Erfolgsquoten wahrscheinlich auch höher, nehme ich mal an. Hoffe ich jetzt mal.
Ja, also doch. Also sind schon höher. Und ich meine, ich bin ja dann, auch wenn ich in der Sicherungsverwahrung arbeite, gar nicht mehr so hart, wenn derjenige jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Drogendelikt begeht. Ne? Das ist jetzt.
Sie sind so eine Art Ultima Ratio. Sie sind sozusagen die letzte Station eigentlich auf diesem gesamten Weg. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Also, Sie würden sich wünschen, früher ansetzen zu können. Frühzeitigkeit.
Ja, genau.
Das ist auch bei uns ein wichtiges Prinzip. Frühzeitigkeit, ja.
So schön. Präventiv fast schon, ne?
Okay, gibt es Unterschiede zwischen Ländern? Kennen Sie sich da aus? Skandinavien, England?
Also ich habe gehört, dass es in den Niederlanden so ein Long-Stay-Home gibt, so eine Verwahrung, bei der die Männer keine Therapie mehr machen müssen.
Ach so, da ist dann sozusagen, sagt man, an der Prognose ändert sich nichts mehr, die lassen wir jetzt in Ruhe.
Ja, also die könnten natürlich auch, wenn sie sagen, ich möchte aber doch noch daran arbeiten, das machen. Aber ansonsten lassen sie die in Ruhe. Und das ist bei uns nicht so. Wir können die nicht in Ruhe lassen. Wir müssen auch, wenn die nicht zu den Gesprächen kommen, immer wieder an der Tür klopfen und das anbieten.
Alles klar. Das heißt, auch ein 85er, der dann irgendwann sagt, lass mich damit in Ruhe, ich werde kein anderer Mensch mehr, der muss trotzdem hier hin. In Holland würde man ihn einfach leben lassen, in dieser Sicherungsverwahrung.
Ja, gut, wir lassen ihn letztens auch bei uns leben. Letztlich, wenn er sagt nein, dann heißt es halt nein und dann kommt er eben nicht zum Gespräch.
Aber Sie müssen immer wieder hin und fragen.
Ja, ja. Genau.
Und Ihre Zeit ist dann weg und könnte ja jemand anders auch zugutekommen.
Ja.
Ja, wow. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in diese fremde Welt für mich. Ich nehme doch mehr Schnittmengen wahr, als ich am Anfang dachte. Es ist was komplett anderes, gebe ich offen zu, gerade da, wo Sie herkommen oder wo Sie arbeiten. Diese Sicherungsverwahrung ist natürlich noch mal was ganz Krasses. Aber wenn man jetzt im Allgemeinen mal darüber spricht, dass Menschen, die im Gefängnis sind, dass man sich bemühen muss und bestimmte Maßnahmen und Interventionen auch ansetzen muss, damit man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die sich wieder resozialisieren, dann spielen Sachen wie Wirksamkeit eine Rolle. Dann spielen Sachen wie Interdisziplinarität auch eine Rolle. Sie arbeiten mit den Sozialarbeitenden zusammen. Sie können als Psychologin bestimmte Dinge tun, Sozialarbeitende was anderes. Und offensichtlich ist das Zusammenspiel auch der Erfolgsfaktor. Mhm. Auch das ist ein typischer Erfolgsfaktor, den ich in der Reputation sehe. Ich fand ganz interessant die große Rolle, die dieses Thema Assessments spielt. Ist irgendwie auch nachvollziehbar, weil sie treffen sehr krasse Entscheidungen. Und man muss ja irgendwie eine Situation vorhersehen, ohne zu wissen, ob sie wirklich so eintritt. Ein ganz ähnliches Phänomen gibt es ja auch in der Reputation. Man muss überlegen, ob diese Menschen in einem bestimmten Berufsfeld tätig werden können mit ihren gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder nicht und muss das irgendwie abschätzen können. Das ist immer ein Expertinnenurteil und da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Meinungen zu. Das finde ich schon spannend. Und was ich auch ganz spannend finde, dieses Entlassmanagement, dass man sozusagen das nachhalten muss, auch vielleicht danach nochmal Kontakt aufnehmen muss, danach vielleicht auch nochmal eine ambulante Sache. Also von den Prinzipien her, von den Ideen, wie man das tut, klingt es erstmal ganz ähnlich, auch wenn es eine völlig andere Gruppe ist und es natürlich ein ganz anderes Ziel ist.
Mhm. Stimmt, finde ich auch.
Und ich glaube, Rehabilitierung sagt man ja auch durchaus manchmal bei Menschen.
Ja.
Also insofern wird ja sogar der Begriff manchmal auch verwendet.
Das stimmt.
Ja, vielen Dank. Wow, wunderbar. Mich hat das sehr bereichert. Ich habe richtig viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörenden haben jetzt zum Ende des Jahres auch noch mal ganz viel gelernt bei diesem Einblick in eine ganz, ganz fremde Thematik. Aber jetzt reden wir mal weniger über die Thematik und mehr über Sie. Was mich interessiert, wie haben Sie denn dazu gefunden, da zu arbeiten? War das Zufall? Wollten Sie das?
Ja, ich wollte das.
Wussten Sie, worauf Sie sich einlassen?
Ja, schon. Okay. Also, ja, ich habe im Studium, also im Psychologiestudium, schon forensische Seminare belegt. Mhm. Und dann habe ich ja auch noch an der Uni gearbeitet als Doktorandin und Postdoc und habe ganz viel über Psychopathen gelesen und auch so ein, nennt sich, ist auch wie so ein Prognoseinstrument, Psychopathie-Checkliste, mhm. Da hat ein Zertifikat erworben und habe dann gedacht, ja, in der Theorie weiß ich jetzt, wie so ein Psychopath ist, aber begegnet bin ich wahrscheinlich noch keinem, zumindest nicht bewusst. Mhm. Und habe gedacht, ja, ich möchte das einfach mal wissen, wie das ist. Und in der Sicherungsverwahrung gibt es die größte Psychopathenrate. Ich bin ja da auch gesichert in einer bestimmten Form. Also es ist ja nochmal was anderes, ob man sich privat mit einem Psychopathen trifft.
Ja, das stimmt allerdings.
Also zumindest mit einem kriminellen Psychopathen. Nicht alle Psychopathen sind ja unbedingt kriminell, ne? Und ja, ich fand das einfach spannend zu lesen, was hat derjenige gemacht und dann auch den zu treffen und zu gucken, hätte ich das bemerkt?
Also wenn man auch ein bisschen mitverantwortlich ist für eine gewisse Entwicklung. Sie haben jetzt einen Fall auch entlassen dürfen, war bestimmt auch ein Erfolgserlebnis für Sie.
Schon ein Erfolgserlebnis, weil er meines Wissens nach nicht mehr rückfällig wurde, seit er 2017 entlassen wurde. Das ist toll. Aber ich habe den ganz frisch übernommen. Also da waren schon ganz viele andere Therapeuten daran beteiligt und ich war eher kritisch, stand dem Ganzen eher kritisch gegenüber.
Okay.
Dem erwähne ich auch in dem Buch den Fall.
Zu Ihrem Buch.
Ja.
Schön. Jetzt, Sie haben ja dieses Sachbuch geschrieben, dieses ganz spannende Triebhaft. Ne? Was war eigentlich die Motivation dazu?
Naja, also dadurch, dass viele Leute mal interessiert waren an dem Thema, habe ich gedacht, ich schreibe das mal auf. Vor allem, weil ich dann auch den Job gewechselt habe. Mhm. Und das sollte einfach nicht verloren gehen. Spätestens 10 Jahren kann man sich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Deswegen habe ich es erstmal für mich aufgeschrieben. Und dann wollte ich eben auch einen Verlag finden und dass das auch eine größere Gruppe lesen kann, weil es mir auch immer darum geht, auch wenn Psychopathen super selten sind, können die einem ganz schön das Leben zerstören. Und die sind ja nicht irgendwie eklig, unangenehm im Kontakt, sondern sogar sehr charismatisch.
Das kennt man ja auch aus Filmen übrigens manchmal. Ne?
Ja. Ja, genau. Und das ist aber wirklich so. Ich wusste das vorher nicht. Also bevor ich mich mit Psychopathie beschäftigt habe, habe das alles so für Filme gehalten. Ja, gut, was die sich da zusammengesponnen haben. Aber es gibt eben solche Leute. Mhm. Und ich wollte das eben auch teilen, gerade mit Frauen. Weil Frauen ja meistens dann zum Opfer werden und andererseits Frauen sich aber auch zu diesen Männern hingezogen fühlen.
Sie sind ja gerade ganz viel unterwegs mit dem Buch, das haben wir auch mitbekommen. Läuft's gut, das Buch? Sind Sie zufrieden?
Ich bin zufrieden, ja.
Super, sehr, sehr schön. Viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, für dieses fremde Feld und dass wir uns mal so ein bisschen thematisch damit beschäftigen durften und ein bisschen Einblick auch in Ihre Welt bekommen haben. Danke. Ja. Bevor Sie gehen, wir spielen mit allen noch ein Spielchen. Haben Sie Lust auf ein Spielchen?
Ja.
Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
Entweder oder. Ich werde Ihnen jetzt zwei verschiedene Varianten vorspielen. Entweder das oder das. Und Sie sollen sich möglichst spontan für eins von beiden entscheiden und vielleicht auch ein bisschen erklären, wieso.
Okay.
Sind Sie bereit?
Ja.
Gut. Entweder Krimi oder Komödie.
Krimi passt ja auch mehr zu meinem Thema, würde ich sagen. Ne? Und ich finde auch dieses analytische Nachforschen finde ich auch irgendwie total spannend.
Hören Sie True Crime Podcasts?
Ja.
Oh, können Sie einen empfehlen?
Spurensuche finde ich ganz gut.
Ja?
Ja.
Ich kenne es nicht. Also bei mir im Familienzusammenhang wird das sehr gerne und sehr häufig gehört. Entweder Buch oder Podcast, da sind wir schon dabei.
Natürlich Buch, also sehr klar.
Ach so, ist das klar heutzutage?
Naja, ich habe ja selbst eins geschrieben, ne? Aber
das stimmt.
Sonst wäre ich irgendwie Podcast-Moderatorin geworden vielleicht. Oder ja, aber ich muss mich outen, ich höre eigentlich selten Podcasts. Mhm. Aber jetzt natürlich, weil ich ja mit vielen Podcasts in Berührung komme, wie zum Beispiel auch mit Realitätsnah, habe ich schon gemerkt, auch wenn ich es dann höre, gefällt es mir doch.
Ach, gucke, schön. Ich habe ja letztens im Zug zufällig jemanden kennengelernt und die neue Technologie ist ja wirklich Wahnsinn. Sie können beliebige Texte in so eine App reinbringen und die App transferiert das in eine Podcast-Variante und Sie können sich dann einen Podcast zu diesem Thema anhören.
Wow, ja. Das ist cool, ja, wenn man das mag, auf jeden Fall.
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Okay, letzte Frage, entweder Berge oder Meer?
Am liebsten die Kombination, aber wenn ich mich entscheiden müsste, das Meer.
Warum?
Es ist, glaube ich, so von der Kindheit bin ich so sozialisiert, dass wir immer so an den Strand gefahren sind. Mhm. Und ich finde Berge manchmal auch ein bisschen unheimlich irgendwie. Also die, ich finde die wunderschön, aber die haben was Gruseliges, finde ich. So diese Schattentäler und die Höhe.
Ja, man kann aber auch sehr weite, offene Berge haben. Wenn man weit oben ist, da hat man relativ wenig Schatten.
Man muss aber erstmal hochkommen.
Das stimmt, man muss erstmal hochkommen. Zum Meer kommt man schneller.
Ja, genau.
Okay, ja, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll und schön, dass Sie bei uns waren.
Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie uns bei diesem Experiment begleitet haben. Sie hören uns hier im Februar 2025 wieder mit einer neuen Folge zum Start unserer neuen Staffel. Ganz realitätsnah. Bleiben Sie gespannt und neugierig. Ich freue mich drauf.